zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Und du gibst deinen Senf dazu?
Ja, so sieht's aus.
Ich habe auch etwas, was dir gefallen dürfte.
Es wird schlüpfrig.
Ja, natürlich.
Schön.
Natürlich, es wird schlüpfrig. Es ist allerdings ein Cold Case. Ein Cold Case aus Krefeld. Und wer jetzt in Krefeld wohnt, könnte seine Öhrchen spitzen, denn vielleicht weiß er etwas über den Mörder.
Okay.
Wir gehen zurück in das Jahr 1998. 1998 und zwar an den 3. April. Es ist ein Freitag. In Krefeld kennt man die Uerdinger Straße. Das ist eine der Hauptgeschäftsstraßen. Da fährt auch die Straßenbahn entlang. Und sie liegt direkt im Zentrum der Stadt Krefeld. Von dieser Straße geht eine Sackgasse ab, der sogenannte Winnertshof. Der Winnertshof hat nur wenige Wohnhäuser, also 3 Häuser auf jeder Seite. An der Ecke zu Uerdinger befindet sich der TÜV. Und das letzte Grundstück, da stehen Autos von Europcar und da sind dann auch Kfz-Reparatur- und Handelsunternehmen angesiedelt. Dazwischen sind aber diese 3 Häuser rechts und links auch Wohnhäuser, Wohngewerbe, Mischgebiet sozusagen. Es gibt ein auffallend schönes, gelb gestrichenes Altbaugebäude und ansonsten klassische gehobene Wohngebäude neueren Datums. Mit vielen Wohnungen. Winnertshof. Diese Wohnungen da drin, da es ein Gewerbegebiet ist, Charlie lächelt schon, werden natürlich auch die Wohnungen zum Teil gewerblich genutzt.
Für Fernsehen.
Sowohl von Damen, die dies alleine betreiben. Ich habe da gelesen, eine Sexualassistentin betreibt dort eine Praxis. Es gibt auch noch andere kreative Namen für die gewerbetreibenden Frauen in diesen Wohnungen.
Wobei Sexualassistentin, das gibt's wirklich. Das wird vor allem in Holland betrieben. Und da geht's darum, das sind Prostituierte wie auch ausgebildete Fachkräfte, die Menschen mit Behinderung dabei helfen, ihre Sexualität auszuleben. Also sei es, wenn die jetzt körperlich eingeschränkt sind, denen dabei zu helfen, sie aufeinander zu liegen oder Körperkontakt zu haben, wie auch die zu befriedigen.
Also diese Häuser bieten offenbar für jeden etwas an. Denn in einer dieser Wohnungen arbeiten 3 Frauen an diesem 3. April, an diesem Freitag, an einem Nachmittag. 3. April ist gut, weil es hat gerade frisches Geld gegeben. Und es gilt als ein umsatzstarker Tag. Es ist also jetzt Nachmittag und irgendwann klingelt ein Kunde an der Tür. In dieser Wohnung sind zu dem Zeitpunkt 3 Frauen. In der Presse wird das Haus auch oft als Bordell bezeichnet. Unter dem Bordell stelle ich mir allerdings tatsächlich etwas vor, wo ein Mann das betreibt und sehr viele Frauen wechselnd ihre Schichten drin absolvieren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, weil die Quellen da sehr widersprüchlich sind, ob diese 3 Frauen einfach nur in dieser Wohnung sozusagen arbeiten. Und zwar handelt es sich um Eva, um Sandra und um Jacqueline. Jacqueline ist 35 Jahre alt und sie ist wohl auch gebucht worden. Offenbar läuft das Ganze so, dass Annoncen in den Zeitungen geschaltet werden und die Kunden dann da anrufen und dann eine bestimmte Frau sich um sie kümmert. Oder aber, dass es sich um Stammkunden handelt, mit dem die Jacqueline einen Termin hat. Jacqueline ist mit 35 Jahren nicht mehr die Jüngste, in dem Geschäft eigentlich schon eher eine ältere Frau, weil Kunden meistens sehr junge Frauen haben möchten in dem Bereich. Als der Mann, der unbekannte Mann, an der Türe klingelt, öffnet ihm Eva. Eva sieht ihn durch den Türspion, macht ihm auf, geht dann aber weg. Und dann wird er von Jacqueline in Empfang genommen. Jacqueline heißt eigentlich Birgit von A., ist eine verheiratete Frau, hat zu dem Zeitpunkt eine 15-jährige Tochter und wohnt nicht dort in der Nähe. Es ist nicht klar, ob ihre Familie weiß, was sie beruflich macht, ob sie das nur gelegentlich und am Wochenende macht. Das ist alles unbekannt. Jedenfalls nimmt sie dann den Kunden in Empfang, nachdem die Eva ihn durch den Türspion gesehen hat und ihm die Tür aufgemacht hat. Die beiden anderen Frauen sind auf ihrem Zimmer. Der Kunde geht dann in Jacquelines Zimmer mit.
Also sind die Frauen vielleicht aber auch da, um sich gegenseitig zu unterstützen, wenn was ist. Die sind zwar dann in ihren Zimmern, aber dass sie dann doch was mitkriegen, wenn jetzt ein Kunde übergriffig wird, denke ich.
Das denke ich eigentlich auch.
Aber?
Aber es ist immer für Frauen trotzdem ein Risiko. Vor allem auch, wenn sie ohne einen männlichen Beschützer arbeiten, ist das immer eine ganz riskante Geschichte. Oder wenn sie keine Security-Firma haben, die da regelmäßig vorbeikommt. Es ist auch so, dass die Jacqueline an dem ganzen Tag schon gearbeitet hat und dementsprechend auch schon einiges eingenommen hat. Was genau an Dienstleistungen die Jacqueline anbietet, ist nicht so bekannt. Aber Jacqueline besitzt eine Dildo-Peitsche.
Bitte erklär mir das.
Eine Dildo-Peitsche ist ein Gerät, das sich zusammenschrauben lässt, aber auch einzeln verwenden lässt. Und zwar geht es dabei um einmal einen Dildo, wobei der verschiedene Größen und Ausführungen haben kann, ob der nun für den Anal- oder Vaginalbereich ist oder ob der dick oder dünn ist. Das ist also gänzlich unterschiedlich. Es gibt welche aus Metall, es gibt welche aus Gummi, es gibt genoppt und nicht genoppt, also ein ganz normaler Dildo. So, dieser hat an seinem... Charlie, gut, dass man uns jetzt nicht live sehen kann. Charlie bricht hier gerade zusammen.
Ja.
Gut, ne? Also...
Ich kann nicht ernst bleiben. Ja, erzähl mal.
Ja. Und an seinem anderen Ende hat er aber eine Öse und an dieser Öse befindet sich dann die Peitsche. Und zwar eine Peitsche, die aus 10 oder 20 Lederriemen von etwa 30 Zentimeter Länge besteht. Das heißt, man kann den erst als Dildo verwenden und kann dann diese Lederriemen nehmen, um den Dildo da wieder rauszuziehen.
Ja.
Je nachdem, wie tief der steckt, kann man den dann sehr bequem und handlich daran wieder rausziehen. Riech nicht zusammen.
Danke für die wunderbare Ausführung, Betty.
Man kann ihn aber auch so verwenden, dass man dann den Dildo als Griff benutzt und dann die Peitsche richtig schwungvoll zum Einsatz bringen kann. Ne? Das sind dann halt 30 cm lange Lederschnüre und man hat dann auch noch diesen Griff in der Hand, den man gerade anderweitig benutzt hat, und damit dann nochmal ordentlich zuschlagen. Dazu muss man sagen, dass eine Dildo-Peitsche eher was für die Handtasche ist, weil 30 cm Schnüre und 30 cm oder 20 cm Dildo ist klein in der Handtasche zu verstauen. Es ist nichts, was eine professionelle Domina verwenden würde.
Das war irgendwie meine Frage. SM, BDSM und... Klang für mich schon so in der Richtung, aber ob das
in der Richtung
jetzt benutzt, hätte ich gesagt, ja.
Eine professionelle Domina hat natürlich ein ganzes Arsenal an Dildos. Für jeden Kundengeschmack das Richtige. Sie kriegt ja auch manchmal weibliche Kunden eine Domina und deshalb braucht sie ein großes Sortiment. Und sie hat natürlich, hätte eine professionelle Domina oder auch eine professionelle Sklavin. Man denkt ja immer nur, dass Leute im SM-Bereich als Domina arbeiten, aber viele mehr arbeiten ja als professionelle Sklavin. Die hätten natürlich auch ein großes Peitschensortiment zur Auswahl. Und Das haben sie auch deshalb, damit alle Peitschen und Dildos nach Benutzen desinfiziert werden. Das ist in einem professionellen Domina-Studio das A und O, Desinfizieren von allem, was dort verwendet wird. Auch von Fesseln, Peitschen und Ähnlichem.
Ja, das muss auch so sein.
Das muss so sein, genau. Und dass jemand eine Dildo-Peitsche bei sich hat, führt eher zu der Vermutung, dass eine normale Prostituierte ja versucht, sich diesem Bereich anzunähern. Das kann mit ihrem erhöhten Alter zu tun haben, dass ihre Zeit dort abläuft mit 35 Jahren und dass sie dann eben denkt, sie wechselt jetzt in den SM-Bereich, wo die Damen deutlich älter sind. Wo viele Kunden sich bewusst 50-, 60-jährige Frauen aussuchen, damit sie da ihre Fantasien ausleben können. Also eine Dildo-Peitsche deutet nicht auf eine Profi-Domina hin. Jedenfalls, diese Dildo-Peitsche hat sie und diese Dildo-Peitsche ist bei diesem neuen Kunden, dem unbekannten Mann, zum Einsatz gekommen. Nun kann das auch sein, es wird hinterher in der Presse gesagt, es habe eine deutliche Auseinandersetzung wegen der Bezahlung gegeben. Normalerweise wird ja eine solche Dame im Voraus bezahlt. Es könnte nun aber sein, dass es eben eine Auseinandersetzung gibt. Wenn ein Kunde im SM-Bereich eine Dienstleistung bucht, kostet die im Schnitt 300 oder 400 Euro pro Stunde. Dafür möchte der was geboten bekommen. Und das ist ein bisschen mehr als eine Dildo-Peitsche. Sondern der möchte ein bestimmtes Ambiente haben, der möchte eine bestimmte Aufmachung. Diese Kunden wünschen sich auch, was die Frau tragen soll. Die sagen etwa, ich habe Krankenschwester-Fantasien. Zieh dich als Krankenschwester an. Oder so, sowas in der Art.
Schulmädchen.
Ja, genau. Oder als Schulmädchen. Oder spiel die strenge Lehrerin. Und dann hat die eine Brille auf und hat einen strengen Haardutt. Also die sagen ganz konkret, ich habe die und die Fantasie, setz die mit mir um. So, ne? Eine Dildo-Peitsche geht in diesem Bereich nun wirklich nicht, sondern das klingt so, als ob die Jacqueline sich denkt, ach, den Kunden nimmst du noch mit. Und dann gehst du ein bisschen darauf ein und dann zeigst du ihm deine schöne Dildo-Peitsche und dann legen wir los. Ja, und dann kommt dieser Kunde und irgendwie gibt es dann Ärger. Es gibt aber auch noch eine zweite Darstellung. Die Polizei wird nun, naja gut, ich greife vor. Also dieser Kunde kommt, dieser Kunde geht. Dazwischen gab es mal kurz einen Streit wegen des Preises. Wie der ausgegangen ist, haben die anderen nicht mitbekommen. Der Mann ist dann irgendwann gegangen. Offenbar auch nach einer Stunde, also nichts Ungewöhnliches, ist der Mann gegangen. Keiner hat mitbekommen, wo er hingegangen ist, ob er vorne an der Ecke die Straßenbahn genommen hat, womit er sich spurlos im Nichts aufgelöst hat, ob er ein Auto da hatte, niemand weiß es. Er ist fort. Der nächste Kunde steht vor der Tür, beziehungsweise eigentlich hat die Jacqueline auch gleich schon Schichtende, denn ihre Familie wartet. Sie hat einiges an Geld eigentlich eingenommen und als dann also sie nichts mehr von sich hören lässt, geht Kollegin Sandra hin und klopft an die Tür. Da Jacqueline nicht öffnet, macht Sandra auf und findet Jacqueline auf dem Boden, nackt, liegend, mit der Dildo-Peitsche um den Hals und sie ist ganz offenkundig an diesen 30 cm langen Schnüren stranguliert und tot. Die Pose, in der sie da liegt, deutet eben darauf hin, dass es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Ihr gesamtes Geld ist weg. Alles, was sie an diesem Tag eingenommen hat, ist weg. Von dem Mann ist keine Spur. Die Kripo kommt und stellt erstmal fest, dass nirgendwo an den Geräten Spuren sind. Also als ob der Mann Handschuhe getragen hat oder als ob der... Also es gibt keinerlei Spuren irgendwo in der Wohnung, die auf diesen Mann hindeuten. Es ist auch so, dass offenbar Spuren auch verwischt worden sind, ganz gezielt, als ob der dann mit dem Lappen noch irgendwas abgewischt hat.
Mhm.
Es gibt auch kein Kondom, das irgendwo liegt oder irgendetwas. Die einzigen DNA-Spuren, die die Polizei finden wird, befinden sich unter ihren Fingernägeln, indem sie wohl sich gewehrt hat, nicht viel, aber etwas hat sie sich gewehrt mit deutlichen Kratz- und Spuren, wo sie dann unter ihren Fingernägeln DNA-Material hat. Das DNA-Material, das ist der Clou. 1998 hat man erstmals diese DNA-Datenbank aufgebaut. Also genau im Mordjahr. Es gibt auf dieser DNA-Datenbank einige wenige Spuren schon, die man eingestellt hat. Aber es ist noch nicht so wie heute, dass sich da 100.000, ich glaube 300 oder 400.000 Spuren befinden. Nicht Spuren, Täterprofil, also Täter-DNA sich befindet oder tatverdächtige DNA befindet, die man dann da abgleichen kann. Das ist damals noch nicht der Fall. Es gibt einige Spuren, aber nicht viele. Und das gefundene Material passt zu niemandem aus dieser DNA-Lage, aus dieser Kartei, zu niemandem. Das heißt, es ist sichergestellt, aber kein Bezug dazu. Ja, dann werden die Frauen natürlich befragt. Die Eva kann immerhin ein Phantombild anfertigen. Sie hat ihn nur durch den Türspion gesehen, also nur einen kurzen Augenblick, und hat dann halt ein Phantombild abgegeben und hat auch besonders seine Jacke beschrieben, die er hatte. Auch diesen Mann hat keiner gesehen. In Krefeld wird jetzt überall auch was aufgehängt. Es wird in der Presse berichtet. Es nutzt nichts. Es kommt keiner. Keine Hinweise, keine Nachweise, überhaupt nichts. Man versucht herauszukriegen, wer sie denn gebucht haben könnte. Aber da das die Nummer in dieser Wohnung ist, ist auch nicht speziell jetzt herauszufinden, wer jetzt sie irgendwann je sich da mit ihr verabredet hat. Es wird dann auch gefragt, ob die Jacqueline ein Frauentyp ist, der sich dann massiv zur Wehr setzen würde. Und das wird von ihren beiden Kolleginnen bestritten. Sie scheint eine eher sanfte Person zu sein, eine eher liebe Person, die also nicht jemand ist, der jetzt da zuschlägt. Ja, und dann kommen natürlich die Fundumstände, wo man eben nicht genau sagen kann, wurde sie während des Sex von ihm umgebracht oder im Verlauf des Streits. Mhm. Das ist gar nicht zu sagen. Man kann hinterher natürlich auch feststellen, dass die Sex hatte, aber also man kann ja auch die Rückstände von Kondomen sozusagen im Scheidenbereich eventuell ausfindig machen. Aber man kann eben nicht dann das zu einem Mann als Spur zurückleiten, weil das Sperma ja im Kondom ist und nicht außen drumherum im Idealfall. Es ist nicht auszumachen, was da genau passiert ist. War es ein Streit ums Geld und er bringt sie um und nimmt ihr Geld mit? War es ein Streit während des Liebesspiels oder war es sogar, nachdem er schon fertig war? Und hat er ganz gezielt danach beschlossen, die Frau auszurauben? Denn offenbar wusste er wohl auch, wo sie ihr Geld aufbewahrt. Vielleicht war er ein Stammkunde. Es gibt für alles mögliche Erklärungen. Ein Streit ums Geld wäre dann zum Beispiel nachzuvollziehen, wenn er bei ihr SM-Leistungen gebucht hat, dorthin fährt und bestimmte Erwartungen damit verknüpft. Ja, nämlich, dass sie eine gute Ausbildung in diesem Bereich hat, dass sie also weiß, wie sie solche Sachen anwendet, dass sie die entsprechenden Klamotten trägt, dass sie in diese Rolle schlüpft, dass sie das alles mitmacht. Und wenn er dann da hinkommt und stellt fest, das ist eine ganz normale Prostituierte und die jetzt aber als kleinen Gag ihre Handschuh-Taschen-Dildo-Peitsche zückt und sagt, ach komm, dann machen wir das damit, dann ist das nicht das, was ein Kunde für 300-400 Euro bucht. Das ist einfach nicht das. Das ist das, was man für 50 oder 70 Euro für bezahlt und das andere ist eben für eine höherpreisige Dienstleistung, wo der Kunde bestimmte Ansprüche stellt. Und es kann natürlich sein, wenn der jetzt erregt ist, sich gefreut hat, dass der dann vor Wut am Schäumen ist. Wenn er einfach nicht das vorfindet, was er jetzt gedacht hat, was er findet. Also ein normales Bett statt jetzt einer schwarzen Lederpritsche, auf der er gleich gefesselt wird oder auf der er sie fesseln kann. Also ist einfach nicht das Richtige. Ne? Kann auch sein, dass er mit der Dienstleistung dann unzufrieden war, weil er nicht geliefert bekam, was er sich vorgestellt hat. Jedenfalls hat er sie damit so stranguliert, es ist wirklich sehr schlimm. Die Kripo hat dann 100 Männer überprüft, die als Kunden regelmäßig dort waren. Keine DNA hat zu dieser DNA-Spur gepasst. Zu einem späteren Zeitpunkt hat die Polizei nochmal 500 Speichelproben von Kunden dort und Familienmitgliedern abgenommen. Auch da führt keine Spur zu diesem Täter hin. Dann passiert viele, viele Jahre nichts, außer dass es eine Sendung gedreht wird, und zwar bei RTL. RTL hat so eine Serie für ungeklärte Mordfälle gehabt. Diese Serie ist im Jahr 2006 gelaufen. Und dort wird das Phantombild gezeigt, es wird das Haus gezeigt, es wird die Wohnung gezeigt. Und genau zu diesem Zeitpunkt sitzt in Hamburg ein Mann mit seiner Freundin, und zwar ist es Marco W. Marco W. hat einen damals 15-jährigen Sohn, er ist 43 Jahre alt. Er ist Außendienstmitarbeiter einer Krefelder Firma.
Zwinker-Zwonker? Plot Twist?
Mhm. Und diese Krefelder Firma hat für ihre Mitarbeiter, wenn sie sich in Krefeld an der Hauptzentrale eine Zeit lang aufhalten müssen, auch Wohnungen. Der sitzt nun davor und bricht plötzlich in Tränen aus, weint und schluchzt ganz fürchterlich und erklärt dann seiner Freundin, er sei der Täter. Die Freundin ist ziemlich von den Socken, sein Sohn auch. Und er erklärt dann genau, was da alles passiert ist und was er alles gemacht hat.
Okay.
Ist
ja schon spooky. Du sitzt da beim Abendessen, es sind 8 Jahre vergangen und dann kommt, ich bin Mörder. Also wie soll man da reagieren?
Genau. Er erzählt dann noch von seinem schlechten Gewissen und dass er eben vorhat, in seinem Testament das Kind der Prostituierten mit einer Zuwendung zu bedenken, weil er sich so schuldig fühlt und darüber einfach nicht hinwegkommt.
Ach Mensch, der Arme.
Die Freundin geht jetzt allerdings zur Polizei.
Kann ich verstehen. Die einzig normale da jetzt. Also.
Ja, ja. Und sie erzählt das dann. Die Polizei kommt auch und vernimmt ihn. Das Erste ist, seine DNA passt nicht zu den Spuren am Tatort und nicht zu der DNA unter ihren Fingernägeln. Das nächste Problem ist, so sehr die Polizei ihn auch vernimmt, er gesteht alles. Er gesteht ohne Ende, schluchzt und weint und gesteht und ist voller Reue, aber er hat kein Täterwissen.
Das ist aber merkwürdig.
Ja, das ist sehr merkwürdig. Also er weiß weder von den Umständen, wie sie da gelegen hat, noch von den Sachen, noch sonst was. Aber er sieht dem Phantombild sehr ähnlich und er besitzt auch eine solche Jacke. Und er hat zu diesem Zeitpunkt in Krefeld von seinem Arbeitgeber eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, die sich in der Nähe befindet.
Okay, dann würde ich jetzt vielleicht denken, ein Bruder oder ein anderer Verwandter, der ihm sehr ähnlich sieht, den er schützen will, oder jemand, der ihm vielleicht durch Zufall ähnlich sieht, mit dem er befreundet ist und der ihm das erzählt hat.
Also er wird dann tatsächlich angeklagt und 2007 ist also sein Prozess. Er nimmt beim Prozessbeginn sein Geständnis wieder zurück und sagt, ja, wäre halt so, wenn Polizei ihn was befragt oder so, dann wird er sowas zugeben. Er wäre in einer emotionalen Ausnahmelage gewesen. Alles Mögliche, was er da erzählt, letzten Endes nimmt er sein Geständnis zurück.
Klingt so, als hätte er sich juristisch beraten müssen.
Ja, natürlich, durch seinen Anwalt beraten. Selbstverständlich, er ist von der Kanzlei beraten worden und das hat dann auch der Anwalt dann verkündet, dass er alles zurücknimmt und sein Geständnis zurückzieht. Und das hat er dann gemacht, der Marco W. Das hat beim Prozess halt dazu geführt, dass man ihn nicht zweifelsfrei hat nachweisen können, dass er das war. Einmal hat er nicht sein privates Handy wohl benutzt, um da anzurufen, sondern möglicherweise übers Firmenhandy, keine Ahnung, jedenfalls nicht über sein Handy. Dann ist die DNA nicht von ihm, das Geständnis zurückgenommen worden, es gibt keine Spuren von ihm am Tatort. Die Spuren sind vom Täter übrigens auch mit Sorgfalt verwischt worden. Also außer dem Geständnis hätte es nichts gegeben, außer der Jacke und dass die Eva natürlich sagt, der sieht tatsächlich so aus wie der auf dem Phantombild. Er könnte es gewesen sein, aber sie kann nicht hundertprozentig sagen, der war es. Und so endet das dann 2007 mit einem Freispruch für ihn. Marco W. fährt wieder nach Hamburg nach Hause zurück und der Fall ist nach wie vor ungeklärt. Wenn also nicht noch irgendjemand unserer Zuhörer ein ausgezeichnetes Gedächtnis hat und ihm etwas eingefallen ist. Es gab auch noch mehrere Bewohner des Hauses, die tatsächlich zu der Tatzeit, also gegen etwa 16 Uhr, 16.20 Uhr, einen Mann haben gehen sehen. Um 16.26 Uhr hatte Marco übrigens an seiner Bank Geld abgehoben. Das soll ungefähr auch der Todeszeitpunkt gewesen sein, zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr oder kurz vor 16 Uhr. Es könnte sein, dass er einen Termin von 15 bis 16 Uhr hatte, ist um 16 Uhr ganz normal gegangen und hat dann Geld bei seiner Bank abgeholt. Also ein ganz schwieriger Fall. Die Hausbewohner haben ihn von Weitem gesehen und von Weitem fanden sie auch, dass er das war. Aber nachzuweisen ist ihm das nicht. Und möglicherweise mit den DNA-Spuren gibt es einen ganz, ganz anderen Täter.
Ja, die Frage ist jetzt auch, sie hatte ja jetzt DNA unter den Fingernägeln. Hatte sie vielleicht davor einen Kunden, der auf Kratzen stand? Und schon hast du dann eine andere DNA und er hat sich vielleicht für was ganz anderes mit ihr verabredet. Von vornherein, so wir tragen beide Handschuhe, was weiß ich. Und schon hast du weniger Spuren. Und dann hast du die DNA vom Vorkunden oder vielleicht vom Nachkunden, aber halt nicht vom Täter, wenn er es denn war.
Ganz genau. Nachweisen ließ es sich nicht und so bleibt der Fall auch heute noch ungeklärt. Irgendjemand hat also eine erhebliche Summe Bargeld mitgenommen und die Frau ganz offensichtlich während des Liebesspiels ermordet oder aber eben schon im Vorfeld und dann eben drapiert.
Was wäre jetzt, wenn das verabredet gewesen war und das Liebesspiel einfach schiefgegangen ist? Also wenn das die Fantasie des Kunden war, wer auch immer, und seine Fantasie war halt, Dildo-Peitsche, ich würg dich, und dann hat er das falsch gemacht.
Das wäre denkbar, aber dann hätte er natürlich auch einen Krankenwagen rufen können und ich glaube, man merkt auch, wenn jemand blau anläuft. Also ich glaube, das kriegt man dann ab einem bestimmten Level schon mit, dass jemand stirbt. Es könnte auch wirklich ein ganz eiskalter Sadist gewesen sein. Denn er muss nicht hinterher das ganze Geld mitnehmen und die ganze Wohnung gezielt nach dem, also ihr Zimmer nach dem Geld durchwühlen. Oder aber er hat auch gewusst, wo sie ihr Geld aufbewahrt.
Und ich sag mal so, jemand, der quasi auf etwas vorbereitet ist, so von wegen, wir machen das jetzt hier mit dem Würgen und so, der wehrt sich nicht so wie ein Opfer, was du dir auf der Straße suchst und vielleicht noch abläuft. Das ist eigentlich einfacher.
Ja, das ist einfacher. Das stimmt. Andererseits würde sie vermutlich mit ihren Kolleginnen Sicherheitsvereinbarungen getroffen haben, etwa, dass die unter einem Vorwand ab und zu mal reinkommen, gucken kommen, ob noch alles in Ordnung ist. Wenn du weißt, vielleicht ist es auch kein Stammkunde. Also war auf keinen Fall ein Stammkunde. Kann es nicht gewesen sein, sonst hätten sie den alle identifizieren können. Also kein Stammkunde. Ja, wenn noch jemand etwas weiß, jemand, der in Krefeld war oder der, es wird wahrscheinlich sich um jemanden gehandelt haben, der zu dem Zeitpunkt auch da war, ne, die Winnertshof ist ja nun sehr zentral, wem da irgendetwas aufgefallen ist oder dass sich ein Arbeitskollege mal verplappert hat, der sollte sich doch bei der Krefelder Polizei melden.
Ja gut, ihr Lieben. Dann war es das mit einem sehr pikanten Fall diese Woche von Betty und mir.
Tja, sind wir mal gespannt. Vielleicht gibt's ja mal Zuhörer, die irgendwie sich an was erinnern. Übrigens, um die Ecke lag ja ein anderer Mordort von uns. Der lag ja quasi um die Ecke, über diese Lehrerin, die da ermordet worden ist, auf der neuen Linner Straße. Das war nur ein paar Meter weiter. Also, das scheint ein Mord-Hotspot da zu sein.
Ja, also nicht Krefeld.
Obwohl Krefeld schön ist.
Das stimmt. Ja gut, ihr Lieben, dann
macht's gut.
Tschüss, bis nächste Woche.
Jawohl, habt eine gute Woche. Passt auf euch auf.
Ja. Und mordet nicht.
Und mordet nicht. Okay, bis dann.
Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Das war zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript Betty und Charlie, Musik und Sounddesign, Chris Noctis.